Ja, dann kann ich gerade anfangen. Ich freue mich, dass Sie meiner etwas schwierigen und verstiegenen Vorlesung treu geblieben sind. Mir geht es ja darum, und deswegen habe ich jetzt auch dieses französische Moment der Philosophie so ausgewalzt, tatsächlich zu reflektieren und zu untersuchen, inwiefern Ästhetik ein spezifisches Problem aus der Perspektive radikaler Philosophie darstellt. Und ich denke, in diesem französischen Moment der Philosophie ist das geradezu exemplarisch durchgelebt worden, was mich dann natürlich auch in der Rekapitulation dann immer mehr fasziniert hat, nämlich als die Frage, wie ein Projekt der politischen Befreiung, und ich meine, damit ist im Grunde auch alles das mit aufgerufen, was dann unter dem Zeichen 1968 zusammengefasst worden ist, also politische Befreiung, Aufbruch zur politischen Befreiung, wie dieses dann von vornherein schon mit einem, ich sag mal, ungedachten Schatten ästhetischer Erwartungen ausgestattet war. Ich glaube, das lässt sich etwa in den Filmen der frühen Nouvelle Vague durchaus exemplarisch beobachten. Und andererseits, nachdem die Hoffnung auf politische Befreiung in Frankreich am allerraschesten enttäuscht worden war, tatsächlich in ein ästhetisches Projekt mit politischen Ansprüchen umgeschlagen ist. Also insofern ist es, glaube ich, zu rechtfertigen, dass ich so ausführlich und, wenn Sie wollen, liebevoll mit diesem französischen Moment der Philosophie mich befasse. Ich will jetzt nicht in meine Biografie hineingehen, dass ich dann auch an der Stelle könnte, aber das will ich nur im Vorübergehen erwähnt haben. Ich wollte jetzt noch ein kurzes Intermezzo einfügen. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was wir gerade schon bezogen auf die Philosophen wie Deleuze und Derrida rekapituliert haben, dann könnte man hier ein Exempel sehen für die Tendenz der Philosophen zur zuspitzenden Übertreibung. Sie reden von allem und beziehen sich auf die Geschichte der Philosophie seit Platon, wobei da natürlich mit ins Spiel ist, dass sie ganz offensichtlich philosophieren selber in einer eurozentrischen Perspektive, in der eben die Philosophie dann rückblickend in Footnotes on Plato, wie das genannt worden ist, umgedeutet worden ist. Und damit knüpfen sie an, ohne es selber zu wissen, an die spätantike Neugewichtung Platons. Denn in der Zeit des Hellenismus und auch für die Römer war das keineswegs so, dass Platon der zentrale Bezugspunkt war, sondern der zentrale Bezugspunkt waren erst einmal die hellenistischen Philosophenschulen und zweitens die Wissenschaftstradition, die von Aristoteles ausging. Das waren die sozusagen auf der Hand liegenden Bezüge, die dann in dieser spätantiken Umdeutung auch uns verloren gegangen, aufgrund dieser spätantiken Umdeutung uns auch verloren gegangen sind. Insofern ist es schon spannend, wie hier jetzt der Eurozentrismus zusammenfällt mit einer nicht als solche gedachten spätantiken Neugewichtung, die man auch Platons, die man auch etwa in der unbestrittenen Bedeutung von Metaphysik in all diesen Debatten als Symptom beobachten kann. Und ich denke, wenn man versucht, das distanziert zu betrachten, dann ist die Moderne, auf die Sie sich als Postmoderne beziehen, immer die letzte erlebte Phase der Moderne. Das heißt, die fordistische Moderne, wie sie circa von 1920 bis 1970 sozusagen das bestimmende Modell war in unterschiedlichen nationalen Varianten. Und ich glaube, wenn man das so sich klar macht, dass dieses sogenannte postmoderne Intermezzo, kann man durchaus sagen, selber als ein Postfordismus zu dechiffrieren ist und also auch als eine Philosophie des Übergangs zu den neuen Zeiten, die dann mit der neoliberalen Rekonstitution kapitalistischer Verhältnisse einhergegangen ist, dann glaube ich, beginnt sich abzuzeichnen, wie man diese Debatten richtig historisch verorten und dennoch philosophisch produktiv machen kann. Ende des Intermezzos. Und jetzt komme ich zu einem Exkurs, in dem ich nämlich jetzt über Ideologie und Ästhetik zu reden versuche, insbesondere bei Althusser. Im Ausgang vielleicht von einer Bemerkung Etienne Balibars, die ich jetzt gerade nicht wiedergefunden habe, wo er deutlich macht, und das finde ich gut nachvollziehbar, dass im Begriff der Ideologie sich gewissermaßen das Schicksal, das Geschick der althusserianischen Intervention in der Philosophie und durchaus auch in Bezug auf die Wissenschaft gespielt und entschieden hat. Und wie Etienne Balibar da in dem Text meint, so dass das Spannungsverhältnis, was der althusserischen Behandlung der Ideologie und seinem Begriff der Ideologie und der ideologischen Staatsapparate zugrunde liegt, dass das sich als unauflösbar erwiesen hat. Beziehungsweise, würde ich hinzufügen, als dann wiederum nur auflösbar in einer Ästhetisierung des theoretischen Diskurses. Also zunächst mal zu diesem unauflösbaren Spannungsverhältnis. Ideologie, und ich glaube, das ist eine wichtige Errungenschaft der althusserischen Intervention, ist immer eine Frage des gelebten Verhältnisses der Subjekte zu sich selber und zu der Realität, zu der Wirklichkeit, in der sie existieren. Also mehr als nur der wissenschaftlichen Erkenntnis oder der voreingenommenen Betrachtung. Und dieses Mehr zu denken, wird bei Althusser, und da liegt, glaube ich, die Schwierigkeit, immer unter dem Gesichtspunkt der Unterwerfung und der Herrschaft gedacht. Ideologie, andererseits als sozusagen ewige Form des Verhältnisses der Subjekte zu ihren eigenen Voraussetzungen, andererseits immer herrschaftlich unterworfen gedacht. Und hier liegt eine ganz offensichtliche und von Althusser selber auch nicht wirklich aufgelöste Schwierigkeit, Wie ist Ideologie in Prozessen der Befreiung, in befreiten Verhältnissen zu denken? Was wird aus dieser These, ich sage jetzt mal in Anknüpfung an das Projekt Ideologietheorie, der Unterstellung des Subjekts unter die anrufende Ideologie? Unterstellung müsste man dann von Unterwerfung in irgendeinem sinnvollen Weg, auf eine sinnvolle Art und Weise unterscheiden. Aber das können wir eigentlich nur, und ich denke, wir können es schon, aber es bedarf sozusagen, wenn wir das nicht sozusagen allgemein setzen und postulieren wollen, bloß der Untersuchung realer Prozesse und Momente der Befreiung, die gescheitert sind. Aber auch in gescheiterten Prozessen der Befreiung ist dieses Moment, wie Subjekte sich konstituieren, die sich aus herrschaftlichen Verhältnissen herauslösen und nicht einfach einer anderen Herrschaft unterwerfen, tatsächlich analytisch zu untersuchen. Und ich glaube, weil das so schwierig ist, solche Untersuchungen anzustellen, da müsste man also die revolutionären Prozesse des 19. und 20. Jahrhunderts beginnen mit der Pariser Kommune, den Sowjets von 1917 bis vielleicht 23, den Arbeiter- und Soldatenräten der Novemberrevolution, der Conselhos in Portugal. Ich bin jetzt gesprungen, aber man könnte sicherlich auch Beispiele aus den gescheiterten Revolutionen der Epoche 1917 bis 23 herbeiführen. Man müsste sich mit den entsprechenden Erfahrungen in der Kommunistischen Partei Chinas auseinandersetzen, sogar mit der Kulturrevolution. Also das ist ein ganz schwieriges und vermintes Gelände, das ich jetzt nicht im Rahmen dieser Vorlesung und natürlich auch sonst nicht einfach so zu analysieren versprechen kann. Und weil das so ist, hat sich, glaube ich, das ist eine Antwort auf ein sozusagen literargeschichtliches Rätsel. In Althussers Für Marx, der ja im Wesentlichen über Probleme der Marx-Rezeption geht, ne, dieser ja einflussreiche Band, der parallel mit Das Kapital lesen in Frankreich erschienen ist, gibt es einen kleinen Text über das Piccolo Teatro. Und dieser kleine Text über das Piccolo Teatro hat eine ganz verblüffende Wirkungsgeschichte. Dieser kleine Text ist sozusagen separat diskutiert worden als Grundlegung einer neuen Art, Ästhetik und ästhetische Prozesse zu denken. Es wird da versucht, Brechts Verfremdungseffekt nochmal in einen anderen Kontext zu stellen, wobei sozusagen der von der deutschen Diskussion um Brechts Verfremdungseffekt instruierte Leser das alles ein bisschen merkwürdig finden muss. Also es setzt anders an als die deutsche Debatte, die an Brecht anknüpft. Aber das ist eben ein Text, der die Frage nach der ästhetischen Überwindung, aber doch Relativierung von Ideologie tatsächlich stellt. Ich will Ihnen jetzt noch mal aus dem Text, ich habe mir das aufgeschlagen, die entsprechende Passage vorführen. Ich nehme gleich den Deutschen, weil ich hoffe, ich habe das anständig übersetzt. So, Moment. Thank you. Das ist etwas schwierig. Also die Frage setzt damit ein, ob diese dissymmetrische, dezentrierte Struktur nicht als für jeden Versuch eines, also die er bei Bertolazzi herausgearbeitet hat, nicht als für jeden Versuch eines materialistischen Theaters wesentlich erkannt werden sollte. Eine weitere Analyse dieser Bedingung wird uns unschwer zu dem Prinzip marxischen Denkens führen, dass eine ideologische Bewusstseinsform niemals in sich selbst die Momente enthalten kann, die dann Kraft einer eigenen inneren Dialektik aus diesem Bewusstseinszustand herausführen können. Es gibt damit demnach im strengen Sinne gar keine Dialektik des Bewusstseins. Das heißt, keine Dialektik des Bewusstseins, die Kraft ihrer eigenen Widersprüche schließlich bei der Wirklichkeit selbst ankommen würde, wie in Hegels Phänologie. Denn das Bewusstsein erreicht das Reale nicht auf dem Wege einer inneren Entwicklung, sondern nur durch die radikale Entdeckung von etwas anderem, als es selbst ist. Und dieser Gedanke der radikalen Entdeckung von etwas anderem, als es selbst ist, der hat offenbar in ästhetischen Angeboten und ästhetischen Prozessen einen Ort. Das heißt, es kommt dort vor. Und dann wird die klassische Form der Ästhetik diskutiert und wird dahingehend eingeordnet, dass sie eine nicht kritisierte Ideologie transportiere, die aus den vertrauten, wohlbekannten und durchaus durchschaubaren Mythen besteht, in denen sich eine Gesellschaft oder ein Jahrhundert wiedererkennt und sich keineswegs erkennt. Und jetzt ist die Frage, wie diese Ideologie tatsächlich überwunden werden kann, diese herrschende Ideologie. Und hier wird Brecht wieder zitiert. Brecht geht es vor allem darum, eine Kritik der spontanen Ideologie zu produzieren, in welcher die Menschen leben. Daher muss er notwendigerweise jene formale Bedingung der Ästhetik der Ideologie aus seinen Stücken ausschließen, die das Selbstbewusstsein bildet. Bei ihm kann keine Person die Totalität der Bedingungen des Dramas in reflektierter Form in sich aufnehmen. Bei ihm ist das totale und transparente Selbstbewusstsein, das als Spiegel des gesamten Dramas auftritt, immer nur die Gestalt des ideologischen Bewusstseins, das die gesamte Welt in seinem persönlichen Drama in sich findet, aber mit dem Unterschied, dass die hier gemeinte Welt nichts weiter ist als die Welt der Moral, der Politik und der Religion, kurzum eine Welt von Mythen und Drogen. Deswegen können die Stücke von Brecht kein Zentrum haben, und er weigert sich, weil er sich eben weigert, dem naiven, illusionsbelasteten Bewusstsein sich zu fügen und daraus das Zentrum der Welt zu machen, dass dieses Bewusstsein sein will. Und es geht also um die Entmystifizierung des Selbstbewusstseins, das immer weiter hinausgeschoben wird und immer noch jenseits des Horizonts bleibt, allein in der Bewegung, die Illusion zum Realen hin hinter sich zu lassen. Und damit wird das kritische Verhältnis dann konstituiert. Zitat, dass eine reale Produktion ist, als solches nicht thematisiert werden kann, sodass eben auch keine Person in sich selbst allein die Moral von der Geschichte verkörpern kann. Und diese sozusagen, man könnte durchaus sagen, Anti-Ästhetik zur herrschenden Form der Ästhetik, wird Friehe von Altes her als die eigentliche Aufgabe, man könnte sagen, einer materialistischen Praxis der Ästhetik propagiert. Das heißt, es wird die Frage damit akut, die dann Alain Badiou aufgeworfen hat, wie es möglich ist, dass der ästhetische Prozess nicht einfach die herrschenden Gedanken und die Gedanken der Herrschenden reproduziert, wie die herrschende Ideologie, sondern tatsächlich sich autonom dazu verhalten kann. Und das hat dann schon 1966 Alain Badiou thematisiert. Ich habe hier noch verschiedene Interpretationen zu Althusser, die werde ich aber jetzt überspringen, sonst verlieren wir uns da drin. Und hier in der Vorbemerkung von Bruno Bostils wird der Text präsentiert, 1965 in einem Seminar Althussers vorgetragen und dann in einem Sonderheft der marxistisch-leninistischen Hefte, der Cahiers Marxist-Leninist, also der theoretischen Zeitschrift der Gruppe um Althusser, über Kunst, Sprache und Klassenkampf unmittelbar nach der Publikation von Für Marx und das Kapital lesen, wird von zunächst von Macheret in einem Essay über Lenin als Kritiker Tolstois antizipiert, das, was er dann später in seiner Theorie der literarischen Produktion ausgeführt hat. Er folgt Macheret, ne, folgt Althusser, indem er argumentiert, dass Kunst und Literatur gegenüber anderen Arten von Ideologien einen besonderen Status hat. Einerseits ist sie nämlich ganz klar auch unfähig, die Art von Erkenntnis zu produzieren, die wissenschaftliche Erkenntnis enthält. Aber sie fällt auch nicht zusammen mit den rein imaginären Auswirkungen oder Effekten der gewöhnlichen Ideologie, sondern zeigt gewissermaßen vor, wie Ideologie funktioniert, macht die Operationen der Ideologie als solche sichtbar und macht es damit möglich, zumindest die spontanen Effekte der Schließung, der Wiedererkennung oder der Fehlerkennung überwinden, die die Ideologie im Allgemeinen als solche charakterisieren. Zitat: Kunst oder zumindest die Literatur etabliert den Mythos und die Illusion als sichtbare Objekte, weil sie nämlich so gewissermaßen von Natur aus, also dem inneren Wesen der Kunst oder der Literatur gemäß, die sozusagen gläubige Weltauffassung zurückweist. Oder, Zitat wieder von Macheret, vermittels des Textes wird es also möglich, dem Bereich der spontanen Ideologie zu entkommen, der dem falschen Bewusstsein seiner selbst, dem falschen Bewusstsein der Geschichte und der Zeit zu entrinnen. Und genau diese zentrale These Macherets dass es eine interne Verschiebung, Displacement, Déplacement, also Ortsveränderung, der Ideologie innerhalb der Kunst gibt. Und ja, dieser hat Badiou dann widersprochen, indem er die anscheinend widersprechende These vertrat, dass die Kunst selbst autonom einen Prozess der Formgebung oder Gestaltung darstellt. Und diese spezifisch ästhetische Form sei nicht reduzierbar auf den ideologischen Inhalt, mit dem sie jeweils arbeitet. Und Badiou geht dann noch den Schritt weiter, indem er dahingehend argumentiert, dass Kunst weit davon entfernt ist, Ideologie zu verdoppeln oder zu entmystifizieren, also etwa wie in einem zerbrochenen Spiegel, sondern vielmehr nur bereits ästhetisierte Elemente in eine Art von sich selbst genügender Wirklichkeit verwandelt oder verändert. Das heißt, anstelle von Verdopplung, wie bei Machret und Althusser zu sprechen, spricht Badiou von Umkehrung, Retournement, als Schlüssel zur Autonomie des ästhetischen Prozesses. Damit geht es nicht mehr um das einzelne und einzigartige Kunstwerk, auch nicht um seinen, und erst recht nicht um seinen genialen Schöpfer, sondern um etwas, was Badiou dann als ästhetische Produktionsweise beschreibt. Ausgearbeitet wird das dann an der ästhetischen Produktionsweise des Romans, indem eben der Romancier und der Leser zusammen diesen Produktionsprozess hervorbringen. Jetzt nochmal, das war jetzt sozusagen die Einführung von Bruno Bostils. Jetzt nochmal einige Thesen aus dem Text von Badiou. Also, Aussage 1. Die Kunst ist nicht die Ideologie. Es ist ganz und gar unmöglich, sie zu erklären durch den homologischen, also gleichartigen, durch das gleichartige Verhältnis, das sie mit dem historisch-realen unterhält. Der ästhetische Prozess dezentriert die Widerspiegelungsrelation, Relation speculaire, innerhalb derer die Ideologie sich ihre geschlossene, in denen die Ideologie ihre geschlossene Unendlichkeit auf Dauer stellt. Der ästhetische Effekt ist durchaus ein imaginärer Effekt, aber dieses Imaginäre ist keine Widerspiegelung, kein Reflex, keine Reflexion des Realen, sondern es ist das Reale dieses Reflexes, dieser Widerspiegelung. Das heißt, es beruht dann ein Stück weit auf sich selber. Dann zweite Aussage. Die Kunst ist nicht die Wissenschaft. Der ästhetische Effekt ist kein Effekt der Erkenntnis. Dennoch ist die Kunst, indem sie die Ideologie verwirklicht und denunziert in ihrer Spezifik, in ihrer Unterschiedlichkeit, differenziert und damit näher an der Wissenschaft als an der Ideologie. Die Kunst produziert die imaginäre Realität dessen, dessen sich die Wissenschaft als reale Realität oder dass sich die Wissenschaft als reale Realität aneignet. Das sind jetzt etwas schwierige und gedrängte Thesen. Aber ich hoffe, die werden dann im Weiteren noch deutlich. Also zunächst mal richtet sich der Badiou dagegen, die Kunst unter die ideologischen Formen einzuordnen. Und er zitiert dann zudem ja, oder so, er sagt, er versucht dann auszuführen, dass das Werk, das Kunstwerk, die ideologische Erscheinungsweise des Theoretischen ist, das Nichtwahre als ruhmreicher Umschlag des Wahren. Und damit hat auch hier schon dann Badiou Grund für den Rückgriff auf Platon. Sie hat ganz genau den Status, den Platon der richtigen Meinung zuweist. Eine Wahrheit aus Zufall, eine Wahrheit, die als bloße Tatsache hervorgebracht wird. Und damit steht das Kunstwerk zwischen dem Sein und dem Nichtsein als etwas, ja, man kann sagen, unrettbar Bastardisierten. Und auf der Grundlage sei dann Lenin dazu gekommen, in der theoretischen Falschheit eine fast unvermeidliche Bedingung dafür zu sehen, dass Kunstwerke praktisch wirksam sind. Und auf dieser Grundlage schreibt Lenin an Gorki: Ich bin der Meinung, dass der Künstler sehr viel Gewinn aus jeglicher Philosophie ziehen kann, in den Problemen des künstlerischen Schöpfertums können Sie das besser beurteilen als jemand anders. Und indem man derartige Auffassungen aus Ihrer künstlerischen Erfahrung und einer gegebenen Philosophie ziehen, auch wenn diese idealistisch ist, können Sie zu Schlussfolgerungen kommen, die für die Partei der Arbeiter von enormem Nutzen sein werden. Das heißt, die Geltung des Kunstwerks, wie es dann am Schluss herauskommt, kann durchaus mit falschen Prämissen oder im Ausgang von falschen Prämissen erreicht werden. Und damit, so Badiou wieder, wird deutlich, dass das Kunstwerk sich der Entgegensetzung von Wissenschaft und Ideologie gegenüber ambivalent verhält. Das ist gewissermaßen auf beiden Seiten angesiedelt. Und etwa entgegen dem sogenannten sozialistischen Realismus kann man eben nicht sagen, dass die theoretische Wahrheit in letzter Instanz Grundlage der ästhetischen Gültigkeit ist. So, dann wird noch Mao Zedong zitiert. Das übergehe ich jetzt. Und jetzt geht er dann noch auf Pierre Macherey ein, der geschrieben hat, dass der Künstler mit der Ideologie, ja, man könnte sagen, kämpft und debattiert. Zitat von Maschrey: Die Analyse eines literarischen Werks kann sich nicht mit den wissenschaftlichen Begriffen zufrieden geben, die dazu geeignet sind, den historischen Prozess zu beschreiben, aber auch nicht mit ideologischen Begriffen. Diese Analyse braucht neue Begriffe, die es ermöglichen, das zu erklären oder zu bestimmen, was es in dem Buch an literarischer Qualität gibt. Die literarische Qualität oder die ästhetische Qualität ist eben weder mit Hilfe der wissenschaftlichen Begriffe der Wissenschaft und der Geschichte noch mit ideologischen Begriffen zu bestimmen. Und mit was dann? Und hierzu fordert Badiou, dass man weitergeht. Man muss den ästhetischen Prozess nicht als Verdopplung begreifen, wie Macheret und Althusser, sondern als Umkehrung. Wenn die Ideologie den imaginären Reflex, die imaginäre Widerspiegelung der Wirklichkeit, der Realität hervorbringt, dann produziert der ästhetische Effekt umgekehrt die Ideologie als imaginäre Wirklichkeit. Man kann also sagen, dass die Kunst im Realen die ideologische Wiederholung dieses Realen wiederholt. Allerdings reproduziert diese Umkehrung oder Umwendung nicht das Reale, sondern realisiert, verwirklicht deren Widerspiegelung, deren Reflex. Und von hier hat ein Schema entwickelt, das ich hier jetzt nicht vortragen kann, was dann zu einer Reihe von näheren Bestimmungen kommt. Zunächst einmal wieder Maschrey, zwei Bestimmungen. Das Werk ist für Maschrey eine Totalität, keine Totalität, sondern eine Vielfalt von Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen. Und das Verhältnis, das das Werk mit seinem Außen unterhält, ist nicht kausal oder analogisch, sondern dezentriert. Dennoch sieht Maschrey hierin eher eine Deformation als einen Bruch. Und genau dieses muss man denken. Und in diesem Sinne spricht dann Badiou von einer abtrennbaren ideologischen Aussage, die drei Bedingungen erfüllt. Diese Aussage produziert alleine bereits einen vollständigen und uneingeschränkten Bedeutungseffekt. Diese Aussage hat die logische Struktur eines Universalsatzes und diese Aussage ist nicht an eine bestimmte Subjektivität gebunden, was er dann mit Beispielen aus dem Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil untermauert, die ich aber jetzt hier übergehen will. Und er versucht demgegenüber stark zu machen, dass es darum gehe, zu begreifen, mit was die ästhetische Praxis arbeitet, welche allgemeinen Aussagen sie transformiert und welches die spezifischen Produkte ihrer Praxis sind. Die ästhetische Praxis ist nicht dazu in der Lage, Zitat jetzt, die ideologischen Elemente zu ästhetisieren, sondern ganz im Gegenteil, sie weiß auf ideologische Weise, sie weiß, wie auf ideologische Weise wahrnehmbare Elemente dazu gebracht werden können, ideologisch zu funktionieren. Nach dieser spezifischen Gegenwärtigkeiten werden von ihr, der ästhetischen Praxis, in bestimmten Produktionsweisen hervorgebracht. Und auf der Grundlage kommt er dann zu seiner vierten These. Das, was der ästhetische Prozess transformiert, ist auf differenzielle Weise homogen mit dem, was es transformiert. Entschuldigung, mit dem, was transformiert. Der Rohstoff der ästhetischen Produktion ist daher schon selber ästhetisch produziert. Es gibt daher eine regionale Autonomie der Kunstgeschichte. Aber diese Geschichte ist weder die Geschichte der Schöpfer von Kunst noch die Geschichte der Kunstwerke. Sie ist die Theorie der Bildung und der Umbildung der ästhetischen Allgemeinheiten. Und dieser Gedanke wird wieder mit Dostojewski exemplifiziert. Das finde ich jetzt ganz schwierig und muss dann zu dem Schluss kommen, dass es darum ginge, eine Theorie der ästhetischen Produktionsweisen zu entwickeln, die dann eben die theoretische oder ja, die theoretische Ästhetik wäre. Und er wird dann diese theoretische Ästhetik, die er damit entwirft, mit den Thesen sozusagen begründen, dass er erstens den Begriff der ästhetischen Produktionsweise definiert, ich zitiere, unter ästhetischer Produktionsweise verstehen wir die Kombination von Faktoren, deren Wirkung darin besteht, diese Umwendung, Retournement, zu vollziehen. Die Umwendung zu vollziehen heißt, ideologisch real imaginäre Elemente, die auf regionaler, also Wirklichkeitsbereich, Basis produziert sind, in einem historisch bestimmten Zustand des ästhetischen Prozesses funktionieren zu lassen. Also das ist die entscheidende Operation, die der Künstler oder der ästhetische Autor vornimmt. Der nimmt diese Umwendung vor, indem er real imaginäre Elemente, die aus einem bestimmten Wirkungsgeistbereich entstammen, die dort produziert sind, unter Rückgriff auf einen historisch bestimmten Zustand des ästhetischen Prozesses umwendet. Oder, sechste Aussage, eine ästhetische Produktionsweise ist eine invariante und unsichtbare Struktur, welche die Funktion der Verbindung zwischen realen Elementen auf eine solche Weise verteilt, dass diese Elemente als ideologische funktionieren können. Und das heißt, es geht in der Aussage Nummer 7 um eine doppelte Artikulation. Eine Artikulation, welche die Operatoren der Transformation miteinander verbindet, und eine Operation, welche die transformierten Elemente dadurch verbindet, dass sie einen bestimmten Platz einnehmen aufgrund der Aktionen der Operateure. Und damit haben wir dann die Aussage Nummer 8. Die Theorie einer ästhetischen Produktionsweise setzt also voraus, eine Definition ihrer elementaren Artikulation, ein Gesetz der Gleichzeitigkeit ihrer Wirkung, also die Produktion einer neuen Wirklichkeit als ideologischer Wirklichkeit, und ein diachronisches Gesetz der Bedingungen, wie ihre Wirksamkeit anhalten kann, also konserviert werden kann. Und damit, denke ich, kommen wir dann zur Aussage Nummer 9. Die komplette Erkennbarkeit einer ästhetischen Produktionsweise setzt voraus, dass man begrifflich ihre Genealogie herleiten kann. Das heißt, den Prozess, auf den sie die vorherige Produktionsweise aufgelöst oder eine andere konkurrierende, mit ihr koexistierende aufgelöst hat. Also die Art und Weise, wie diese Produktionsweise die Elemente wiederum reartikuliert. Sie sehen, Badiou versucht hier tatsächlich eine Struktur zu rekonstruieren, die als solche auf der Grundlage ideologischer Elemente die Autonomie des Ästhetischen herstellt, indem sie in bestimmter Art und Weise diese Elemente artikuliert, wobei diese Artikulation dann als die ästhetische Produktionsweise begriffen wird. Das ist nicht sozusagen das letzte Wort dieser Debatte. Auch Badiou ist natürlich weitergegangen. Ich wollte Ihnen dann noch vorstellen, und sehr viel weiter werde ich heute wahrscheinlich nicht kommen, einen Text von Etienne Balibar und Pierre Macherel von 1974, wo sie den Versuch machen, die Literatur allgemein als ideologische Form zu bestimmen und damit natürlich auch auf Badiou zu antworten. Die Ausgangsfrage ist relativ schlicht. Gibt es überhaupt eine marxistische Theorie der Literatur? Worin kann sie bestehen? Klassische Frage und oft eine fast akademische Frage. Und diese soll in zwei Bewegungen untersucht werden. Die erste bezieht sich darauf, dass es marxistische Thesen über Literatur und die Kategorie der Widerspiegelung, Reflexion gibt. Und die zweite, muss ich jetzt mal ein bisschen blättern, dass es einen spezifischen Produktionsprozess der literarischen, ästhetischen Effekte gibt. Sie sehen, hier wird das zentrale Thema von Badiou auch wieder aufgegriffen. Und ich möchte mich auf diesen zweiten der dann einfach voraussetzt, dass der Begriff der Widerspiegelung, wenn man so will, von ihren naiv-realistischen Momenten bereinigt wird. Es geht in der Literatur, am Schluss kommt, das ist der Schluss des ersten Teils, nicht um eine Reduktion der Literatur auf moralische, politische, religiöse oder sogar ästhetische Ideologien, die außerhalb der Literatur definiert werden können. Es geht auch nicht darum, aus diesen Ideologien oder Themen oder ideologischen Aussagen den Inhalt zu machen, aus dem dann die Literatur eine besondere Form macht. Das wäre immer noch mechanistisch. Und fällt mit der Art und Weise zusammen, auf die die literarische Ideologie selber, indem sie ihren Ort verlagert, die eigene historische Bestimmtheit missversteht. Das heißt, man soll endlich aufhören, sich in der falschen und unendlichen Dialektik von Form und Inhalt zu verlieren und stattdessen die Literatur als eine spezifische ideologische Formation begreifen, nämlich als Frage nach der Spezifik der ideologischen Effekte, die von der Literatur produziert werden und von der Art und Weise, dem Mechanismus, auf die Literatur diese Effekte produziert. Und das war, ja, soweit. Und wenn wir also in diesem Sinne die marxistische Kategorie der Widerspiegelung berichtigt haben, dann sind wir auch in der Lage dazu, das falsche Dilemma zu überwinden, das die literarische Kritik immer wieder aufwirft. Ob man nämlich die Literatur von innen her, und das gilt natürlich auch für die Kunst, oder von außen her, indem man ihre Funktion bestimmt untersuchen soll. Denn es geht nicht darum, die Literatur auf etwas zu reduzieren, was etwas anderes ist als sie selber, nicht einmal auf sich selber, sondern ihre ideologische Spezifik als solche zu begreifen. Und zu diesem Zweck sollen dann drei Gedanken entwickelt werden, nämlich erstens, was sind die spezifischen Widersprüche, die in den ideologischen, literarischen Formationen verwirklicht werden, also in literarischen Texten. Zweitens, was ist die Art und Weise der ideologischen Identifikation, die durch die Arbeit der literarischen Fiktion produziert wird? Und schließlich, welchen Ort hat der ästhetisch-literarische Effekt im Prozess der Reproduktion der herrschenden Ideologie? Und diese drei Punkte will ich Ihnen jetzt versuchen vorzuführen. Zu Anfang jeder materialistischen Analyse, führen Sie zum ersten Punkt aus, muss man sich klar machen, dass es nicht darum geht, die literarischen Produktionen unter dem Gesichtspunkt ihrer anscheinenden und illusorischen Einheit zu untersuchen, sondern es ist darum geht, sie unter dem Gesichtspunkt ihrer materiellen oder materialen Unterschiedlichkeit zu thematisieren. Das heißt, wir müssen nicht die Zeichen für ihr Zusammenhängen aufsuchen, sondern die Indizien dafür finden, welche materiellen Widersprüche, die historisch bestimmt sind, in ihnen produziert und in Form von Konflikten dann, wenn auch auf ungleiche Weise, gelöst werden. Das heißt, die materialistische Analyse der Literatur verweigert sich aus Prinzip dem Begriff des Werkes, das heißt der illusorischen Vorstellung von der Einheit des Textes als vollständiger Totalität, die sich selber genügt und in ihrer Art vollkommen ist, im doppelten Sinn, sowohl vollkommen gelungen und vollkommen fertig. Das heißt, also die materialistische Kritik, greift nur den Begriff des Werkes auf, um ihn als eine notwendige Illusion zu erklären, die in der literarischen Ideologie enthalten ist und die immer schon jede literarische Produktion begleitet. Der Text ist als literarischer Text unter Bedingungen produziert, die ihn immer schon als ein vollständiges Werk vorstellen, in dem sich eine wesentliche Ordnung darstellt, in dem ein subjektiver Entwurf, ein subjektives Projekt zum Ausdruck kommt oder der Geist einer Zeit, die man dann in einer naiven oder gelehrten Lektüre als solche identifizieren kann. Aber an sich ist das alles nicht der Fall. Im Gegenteil ist das Kunstwerk materiell unvollständig, disparat, unzusammenhängend, weil er die konfliktuelle und widersprüchliche Wirksamkeit einer oder mehreren realen Prozesse, die sich überlagern, weil er aus denen sich ergibt und die in ihm nicht zu Ende kommen, außer eben auf imaginäre Weise. Also noch ausdrücklicher, was der literarische Text produziert, ist grundlegend die Wirksamkeit einer oder mehrerer ideologischer Widersprüche. Und zwar ganz genau auf die Art und Weise, dass diese Widersprüche nicht wirklich innerhalb der Ideologie aufgelöst werden können. Und dieses wird dann von Ihnen noch weiter vertieft, indem Sie die These formulieren, dass es vollkommen vergeblich wäre, in den Texten den ursprünglichen Sinn wiederzufinden, der ihrer literarischen Verwirklichung, ihrer wirklichen Formulierung vorausging. Denn das, was formuliert worden ist, konnte eben nur in der materiellen Form eines literarischen Textes formuliert werden, der eine imaginäre Lösung vorschlägt oder der die Probleme verschiebt, indem er an ihre Stelle imaginär lösbare Widersprüche stellt, die ihn dann in der religiösen, politischen, moralischen, ästhetischen oder psychologischen Ideologie gelöst werden können. Und dieses Verhältnis zwischen der ästhetischen Vorstellung einer imaginären Lösung und der Wirklichkeit der Produktion literarischer Komplexe, literarischer Texte, die immer materielle Bedingungen voraussetzt, die mit der bürgerlichen Gesellschaftsformation zusammen sich entwickeln und dann wieder imaginäre Lösungen für ideologische Widersprüche liefern. Sind dann in einer besonderen Sprache formuliert, die zugleich sich von der gemeinsamen üblichen Sprache unterscheidet und doch innerhalb ihrer stattfinden und die also dann in der Lage sind, eine Reihe von Kompromissformationen hervorzubringen und zugleich zu verdecken in Bezug auf den Konflikt, durch den sich alle diese Formationen konstituieren. Das ist genau das, was die Verlagerung der Widersprüche durch den literarischen Stil und den Effekt und die Illusion einer imaginären Versöhnung unversöhnlicher Gegensätze immer wieder literarisch produziert. Und dieser Prozess hat einen zentralen Mechanismus, nämlich den Mechanismus der literarischen Identifikation. Hier wird wieder auf Brecht verwiesen. Und es wird die Unterscheidung eingebracht zwischen dem fiktiven Bewusstsein der dargestellten Personen, etwa in einem Drama, und dem ideologischen Bewusstsein des Lesers. Und es wird die Frage aufgeworfen, wie dieser Prozess der Identifikation von literarischer Figur und Leser tatsächlich auf eine Weise gebrochen werden kann, die die literarische Fiktion funktionieren lässt, aber doch nicht ihr einfach erliegt. Das wird versucht zu bestimmen mit dem Gedanken, nah an Brecht, der Konfrontation mit einem Modell. Jede Fiktion bezieht sich auf eine Wahrheit und auf eine Wirklichkeit und gewinnt daraus ihren Sinn. Wenn man also die Literatur als Fiktion begreift, wird immer damit die Fiktion des Diskurses einer Wirklichkeit gegenübergestellt, die dann im Diskurs umgebaut, umgestellt, neu arrangiert wäre und die man dann in Bezug auf Adäquatheit oder Inadäquatheit beurteilen kann. Und diese ideologische Struktur des Bezugs der Fiktion auf die Wirklichkeit macht dann auch aus, warum in der Rezeption von Literatur die Kategorie des Realismus so wichtig ist. Wobei der Realismus eben nicht der Gegensatz zur Fiktion ist. Auch der realistische Roman ist eine Fiktion. Man im Grunde dahin kommen muss, den Begriff des Realismus wiederum aufzulösen in den Begriff des Materialismus, der davon sich unterscheidet. Das heißt, man kann die Literatur eben nicht durch ihren Realismus definieren und man kann damit auch nicht einfach die Literatur als Fiktion beschreiben. Sie ist nicht Fiktion als fiktives Bild des Realen, weil sie sich einfach als figurative Gestaltung, Anschein einer Realität, einer Wirklichkeit darstellen kann. Und damit ist sie auf andere Weise komplex, und zwar als Produktion einer gewissen Art von Realität. Nicht einer autonomen und ursprünglichen Realität, aber einer Realität, die doch materiell ist und einen gewissen gesellschaftlichen Effekt erzielt. Sie ist also selber nicht Fiktion, sondern eher Produktion von Fiktion oder genauer Produktion von Wirkungen, Effekten von Fiktion. Und das heißt zunächst einmal vor allen Dingen auch der materiellen Mittel, um solche Fiktionswirkungen zu erzielen. Und damit kommen Sie dann nochmal zurück auf die Frage des ideologischen Identifikationseffekts, wobei Sie betonen, dass die Identifikation, um die es dabei geht, nur die eines Subjekts mit einem anderen Subjekt ist. Es gibt nur Subjekte durch Interpellation, Anrufung von Individuen. Das heißt, Anrufung als Subjekt durch ein großes Subjekt, der es anspricht, der es nennt. Du bist der und ich richte mich an dich, wird hier altesher zitiert. Oder Charles Baudelaire, heuchlerischer Leser, du ähnelst mir, du bist mein Bruder. Und damit hat die Literatur in dem unbeendbaren Funktionieren ihrer Texte die Funktion, unaufhörlich solche Subjekte zu produzieren, sie an den Tag zu legen und in die Welt zu bringen. Und damit könnte man auf bewusst paradoxale Weise sagen, die Literatur transformiert auf ihre Art und Weise reale Individuen in Subjekte und stattet Subjekte mit einer quasi wirklichen, halluzinatorischen Wirklichkeit aus. Um also Subjekte zu produzieren, muss man gemäß dem grundlegenden Mechanismus jeder bürgerlichen Ideologie sie Objekten gegenüberstellen, das heißt bloßen Sachen, das heißt innerhalb und gegen eine Welt von wirklichen Dingen stellen, die letztlich außerhalb ihm liegen, aber immer im Verhältnis zu ihm stehen. Und dieser Realismus-Effekt ist dann die Grundlage der Anrufung, durch die die Personen oder auch ganz einfach der Diskurs lebendig wird und die Leser dazu provoziert, sich in Bezug auf literarische Konflikte zu positionieren, zu verhalten, als ob sie an wirklichen Konflikten teilnehmen würden, wenn auch mit geringerem Risiko. Und damit kommen Sie dann dazu, den literarischen Effekt als Effekt der ideologischen Beherrschung zu analysieren, das heißt, der letzten Endes auf die Unterwerfung der Individuen unter die bestehenden ideologischen Verhältnisse und die in ihnen existierenden Subjektformen hinausläuft. Zitat: Der Beherrschungseffekt den die literarische Produktion verwirklicht. Setzt also auf diese Weise die innerhalb der herrschenden Ideologie selbst angesiedelte Gegenwart der beherrschten Ideologie voraus. Sie setzt der Effekt der Beherrschung, ersetzt also die kontinuierliche Reaktivierung des Widerspruchs voraus mit dem ideologischen Risiko, das sich daraus ergibt. Dieser Effekt der Beherrschung lebt also von diesem Risiko, die Wirkursache seiner Macht ist. Und deswegen, könnte man dialektisch sagen, ist der Operator der ideologischen Reproduktion in der bürgerlichen Gesellschaft demokratisch und vollzieht sich durch die Wirkungen des literarischen Stils und die Herausbildung linguistischer Kompromisse. Und damit ist in der im literarischen Text, der die Reproduktion der Ideologie der herrschenden Klasse als Ideologie, als selbstherrschende Ideologie betreibt, der Klassenkampf nicht abgeschafft, sondern dieser Klassenkampf kann immer wieder unter neuen materiellen Bedingungen aufgenommen und entwickelt werden und von Positionen der ausgebeuteten Klasse aus aufgenommen werden, die bis dahin ebenfalls ideologisch beherrscht war. Das heißt, weil es eben diese beständige Notwendigkeit des aktiven sich selbst Einbeziehens der beherrschten Subjekte gibt, gibt es diese Notwendigkeit und Möglichkeit, dass die beherrschten Subjekte sich in den ideologischen Formen selber, wenn sie so wollen, zu Wort melden und selber aktiv werden. So, ich sehe, jetzt habe ich Sie mit langen Auszügen traktiert und eigentlich, was habe ich bis jetzt erreicht? Ich denke, es ist deutlich geworden, wie dieses Denken des Ästhetischen im Kern um die Frage der Herrschaft, der Beherrschung und der Komplizität der Beherrschten bei ihrer Beherrschung kreist. Und wie auch die Frage der Subjektkonstitution als eine solche Frage im Kampf um Herrschaft, Reproduktion von Herrschaft und Befreiung angesiedelt ist. Ich glaube, das wird durch all diese sehr strukturalistisch geprägten Überlegungen hindurch deutlich. Und ich will jetzt noch gewissermaßen als Coda, als Nachspiel hierzu eine Reihe von Versuchen, die französische Debatte über die Ästhetik zu reproduzieren, Ihnen vorführen. Das ist erst einmal das kleine Handbuch einer, ja, das ist schon fast unübersetzbar. Man könnte vielleicht sagen, Anästhetik, das wird keiner verstehen. Inästhetik ist sozusagen schlechtes Latein, aber vielleicht versteht man das. Alain Badiou hat ein kleines Handbuch der Inästhetik, also der Nichtästhetik, geschrieben, in dem er davon ausgeht, dass die klassischen Vorstellungen der Verbindung zwischen Kunst und Philosophie im vergangenen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, zu einer gewissen Sättigung gekommen sind und so etwas wie einen verzweifelten Beziehungsverlust zwischen Kunst und Philosophie hervorgebracht hat und damit der Wegfall des Themas, das unter diesen klassischen Vorstellungen zwischen Philosophie und Ästhetik oder Kunst hin und her geworfen wurde, das Thema der Bildung, dass das sozusagen jetzt durch den Wegfall der Beziehung zwischen Kunst und Philosophie ebenfalls wegfällt. Und er will demgegenüber eine neue Verbindung von Philosophie und Kunst vorschlagen. Ich habe ihn hier herausgezogen. Die Überlegungen zum Tanz, die darin enthalten sind. Der Tanz als Metapher des Denkens. Und begreifend auf Zarathustra wird hier herausgearbeitet, dass der Tanz ein Zustand des über sich selbst Hinausgehens, in dem der tänzende Körper gewissermaßen über sich hinausschießt, sich vom Boden löst, aus sich selber heraustritt, darstellt und gleichzeitig alles, auf das er sich bezieht, rekapituliert und damit einen Zustand der Unschuld vergegenwärtigt und das Denken damit als eine Intensivierung zu entziffern ermöglicht. Und diese Metapher des Tanzes lässt sich dann auf die virtuelle Beziehung, also die mögliche Bewegung, schon nicht Beziehung, Bewegung, beziehen, also mehr als auf die wirkliche Bewegung. Das heißt, im Tanz wird die mögliche virtuelle Bewegung zum Motor Hintergrund, Untergrund der wirklichen Bewegung. Und damit wird der Tanz zur Metapher dessen, dass jedes wirkliche Denken an einem Ereignis festgemacht ist. Denn ein Ereignis ist genau das, was zwischen dem Stattfinden und dem Nichtstattfinden gewissermaßen in der Luft hängt, ein Hervortreten, das sich nicht von seinem Verschwinden unterscheiden lässt. Es tritt zu dem hinzu, was es gibt, aber es ist auch nicht einfach etwas Gegebenes, sondern es ist selber das Ereignis, nicht bloß ein Verschwinden, sondern eine Einschreibung auch noch in seinen Verlust. Und der Tanz ist insofern die Metapher des ursprünglichen oder noch nicht festgelegten Denkens. Und die Vorstellung des in der Zeit bewegten Ortes. Oder ein Ereignis ist immer in einer bestimmten Lage, in einer bestimmten Situation situiert. Es betrifft niemals alles. Es gibt immer einen Ort des Ereignisses und damit arbeitet das Ereignis daran, diese Situation als seine Wahrheit an diesem Ort zu formulieren. Ja, ich denke, dieser neue Versuch tatsächlich Philosophie auf die eigene Zeit zu beziehen, ist das, was Badiou hier auszeichnet und was natürlich mit seinen Vorstellungen von Wahrheitsereignis und Wahrheitspolitik im Zusammenhang steht, was aber hier spezifisch ästhetisch gefasst wird. Und ich versuche nochmal dazu etwas zu finden. Aus einer Zusammenfassung zitiere ich Ihnen: Die gegenwärtige Kunst ist die negative Annahme des architektonischen Zusammenbruchs der Ästhetik. Und die gegenwärtige Kunst hat daher keinerlei Bedarf, dass die Philosophie sie gewissermaßen am Arm hält und stabilisiert in ihrem, also der modernen Kunst, unendlichen Aufgabe der Dekonstruktion der Ästhetik. Damit wird die Postmoderne zum reichsten Erben, den man jemals gesehen hat. Die reicht von den Malereien der Chauvet-Hülle bis zur allerletzten Installation moderner Kunst, zeitgenössischer Kunst. Und als Philosoph kann Badiou, sagt er selber, auf keine Weise sich präskriptiv gegenüber den wirklichen Künsten verhalten, sondern er weiß, dass die Bewegung der Kunst heute notwendigerweise einen Ausgang aus der Postmoderne vollziehen wird. Und dabei gewissermaßen unterirdisch von der Überzeugung geleitet sein wird, dass in Wirklichkeit nicht nur die Geschichte endlich ist, sondern, ja, endlich und zu Ende ist, sondern in gewissem Sinne sie überhaupt erst beginnt. Denn Geschichte ist, das dann hält Badiou hier fest, notwendigerweise Geschichte der Überwindung und des Hintersichlassens des Kapitalismus. Und damit wird eine Kunst notwendig, die sich nicht der Politik unterordnet. Ich zitiere: Die herrschenden Mächte sind verzweifelt darum bemüht, die These zu teilen, dass die Geschichte zu Ende ist. Sie wiederholen uns jeden Tag oder sie wiederholen uns tagtäglich, dass es nichts Besseres gibt als das, was es gibt, dass es ausreicht, um eine neue Weltordnung zu schaffen, um überall Demokratie, den Markt und so weiter einzuführen. Sie bewegen sich in der These, dass die Geschichte zu Ende ist und selbst wenn sie davon nichts verstehen, nichts begreifen, sind sie damit in Wirklichkeit innerhalb der postmodernen Ästhetik. Und Badiou setzt dem noch hinzu, man muss sich immer Sorgen machen, wenn in Bezug auf die Kunst, wenn es keinen Feind gibt, erst recht, wenn es keinen Feind in irgendeiner anderen Art von Tätigkeit gibt. Soweit also Alain Badiou. Ich will Ihnen nur ganz kurz noch die beiden anderen vorstellen, nämlich Jean-Marie Schäfer, der ein Adieu, eine Verabschiedung der Ästhetik geschrieben hat und der die Ästhetik zu diesem Zwecke von der Kunst unterscheidet, von dem Künstlerischen unterscheidet und versucht, die Unterscheidung dadurch vorzunehmen, dass wir uns in einem Prozess der Aufmerksamkeit befinden, dass wir uns anpassen und unsere Vorstellung von der Welt, uns und unsere Vorstellung von der Welt anpassen, wenn wir in einem Tun, in einer Tätigkeit begriffen sind, dass wenn wir in einem Prozess der Aufmerksamkeit gegenüber der Wirklichkeit uns befinden, dann passen wir unsere Vorstellungen der Welt, während wir in einem Prozess des Machens befinden, dann versuchen wir, die Welt an unsere Vorstellungen anzupassen. Ja. Und damit wird im Grunde die Ästhetik von vornherein auf die Politik bezogen. Das heißt, in der Ästhetik haben wir eine kognitive und affektive Interaktion mit der Welt, die aber darauf bezogen ist, dass wir auch die Welt verändern könnten. Und die Frage ist eben, unter welchen Bedingungen wir in der Lage sind, uns ästhetisch zu der Welt zu verhalten und unter welchen Bedingungen wir uns verändernd zu der Welt verhalten können. Und damit wird eigentlich deutlich, dass dieser Moment des Ästhetischen, den Schäfer hier herausarbeitet, selber noch eigentlich vor allen Dingen dadurch bestimmt wird, dass er ein Moment des Verschlossenen oder Gescheiterten Politischen ist. Und damit möchte ich diese etwas schwierige Vorlesung heute beenden. Und wenn das allzu schwierig war und meine aufschließende Kraft zu gering, bitte ich dafür um Entschuldigung. Ich will versuchen, das noch besser hinzubekommen. Danke.